Willkommen zu einer neuen Folge beim Dickichtgeflüster. Wir sind wieder zurück und wollten als allererstes nochmal auf unsere letzte Folge Bezug nehmen. Da hatten wir ja die Maren zu Gast und hatten ein bisschen über die Kaderstrukturen gesprochen. Und da hat uns der Carsten Leudeck dann nochmal angeschrieben. Und das wollten wir noch ein bisschen berichten, wie das jetzt eigentlich wirklich war mit den Kaderstrukturen. Und zwar gab es da vor kurzem eine Spitzensportreform vor ein paar Jahren. Und seitdem werden die Kaderstrukturen vom DOSB, also dem Deutschen Olympischen Sportbund, vorgegeben, sodass jetzt eigentlich alle Sportarten diese Struktur haben mit Nachwuchskader und Perspektivkader und Olympiakader bzw. World Games Kader. Und diese früheren Strukturen mit C- und D-Kader wurden halt ersetzt. Haben wir auch wieder was gelernt. Danke für die Korrektur. Und damit können wir auch schon in unsere neue Folge starten. Hier ist die Anna erstmal.
Hi, hier ist Jule.
Ja, und dann haben wir heute wieder einen Gast uns eingeladen. Das ist der Matthias Kretschmer, der Matti. Hallo.
Hallo.
Schön, dass du da bist. Es ist so, dass uns manchmal Leute schreiben mit lustigen Vorschlägen für Themen und die nehmen wir natürlich sehr gerne hier auch mit in den Podcast rein. Und diesmal war es so, dass wir eine Mail bekommen haben mit ganz vielen Themen, die wir alle noch abarbeiten werden. Und ein Themenwunsch war, dass wir den Matti mal einladen und ihn befragen dazu, wie das denn ist, wenn man sehr, sehr viel Sport macht, Leistungssport, gleichzeitig noch eine Familie hat, einen Vollzeitjob, wie managt man das alles? Und darum soll es heute gehen. Aber erstmal starten wir, glaube ich, ganz allgemein, oder?
Ja, also Matti, du kannst ja vielleicht kurz dich einfach vorstellen, für welchen Verein läufst du, seit wann machst du OL und wie bist du dazu gekommen?
Ja, ich bin beim Post-SV Dresden, bin aber ursprünglich aus Weimar in Thüringen und bin, bis ich ja, mit meiner Juniorenzeit fertig war, für den OLV Weimar gestartet und bin dann, ja, eben nachdem ich ein Auslandsjahr in Norwegen bei Familie Schmidt-Krahn gemacht habe, also so ein klassisches Ding zu meiner Zeit, dass man das gemacht hat, nach Dresden gekommen, eben beim Post-SV Dresden angefangen und ja, wohne jetzt nach wie vor in Dresden und arbeite hier auch und bin glücklich hier.
Das klingt schön. Was arbeitest du denn?
Ich habe hier an der TU Dresden Maschinenbau studiert, bin damit auch sehr zufrieden mit der Entscheidung und habe jetzt ja 7 Jahre als Projektmanager gearbeitet, war da für alle Raketenprojekte im US Raum verantwortlich und war ganz viel in Alabama, dort wo auch die World Games waren, 2 Stunden entfernt. Bin auch mal auf einer Dienstreise sogar auf der Karte gelaufen, weil es mich gereizt hat. Und habe jetzt auch seit Januar einen neuen Job in einer größeren Firma als Projektmanager, auch ja, tendenziell weltweit. Also es ist spannend.
Du hast ja gerade schon von Geländen dort gesprochen. Wie hat dir das dort gefallen oder hast du andere Gelände, die dir mehr Spaß machen?
Ja, also ich bin jetzt kein Freund von Alabama. Ich habe dort zwar monatelang gewohnt in meinem Leben, aber warm geworden bin ich mit den Wäldern dort nie so richtig, auch wenn sie jetzt nicht völlig schlecht sind, aber so, da bin ich doch eher klassisch unterwegs. Also meine Traumwälder sind eigentlich eher auch im skandinavischen Bereich, Norwegen, Schweden, Finnland und auch ganz klar tschechische oder auch deutsche Sandsteinfelsen. Das ist, dafür schwärme ich auch sehr und bin da ja durch die Nähe von Dresden auch viel unterwegs in Felsen.
Ja, das stimmt. Da ist man von Dresden gut versorgt mit Sandsteinfelsen. Wie bist du nochmal zum OL gekommen? Habt ihr eine Familie OL gehabt oder warst du Einzelkämpfer?
Ja, der Klassiker. Also im Prinzip OL, seit ich laufen kann, wie man immer so schön sagt. Meine Mutter hat es gemacht, mein Vater ist dann eigentlich auch mit, als ich dann so OL angefangen habe, auch dazugekommen, war aber auch mal mit dabei. Der Onkel macht's und meine Schwester und ihr Mann, Anne und Leif Bader, kennt man sich ja auch, und die Kinder. Ja, und im Prinzip sind wir eine riesen OL-Familie. Meine Frau macht OL, ihre Eltern oder ihr Vater, ihre Schwester Patricia Nieke, kennen sich ja auch viele. Also es ist schon eine riesen OL-Familie, was auch passend zum Thema sehr hilfreich sein wird. Aber da komme ich sicher später nochmal drauf zurück.
Ja, genau, so eine ganze Dynastie sozusagen.
Ja, schon eine kleine, kann man sagen.
Okay, und warum OL? Was macht dir an OL so viel Spaß?
Ja, die Abwechslung auf jeden Fall. Also das ist ja das Schöne ist ja, selbst wenn es im selben Wald ist, es ist immer was Neues. Die 400-Meter-Bahn, die ist überall auf der Welt identisch. Also die Abwechslung macht's. die netten Leute machen es. Ja, man ist auf sich alleine gestellt, Intervallstart irgendwie, man ist gefordert im Kopf und im Körper, also die Mischung und man kommt viel rum. Könnt mir nichts anderes vorstellen.
Nicht so eine schöne Aqua-Jogging-Weltmeisterschaft oder sowas?
Oh Gott, nee. Das habe ich auch viel betrieben, als ich verletzt war. Aber das ist das Schlimmste, was es gibt. Also ich habe meinen Aqua-Jogging-Gott, glaube ich, ich habe ihn noch. Loic Dequy wollte ihn eigentlich haben. Hat ihn noch, bisher doch noch nicht abgeholt, was natürlich gut ist. Ich hoffe, dass er wieder mehr im Wald unterwegs ist und auf Wegen. Aber nee, den würde ich gerne sogar verschenken. Also wenn jemand einen braucht, den werde ich nie wieder benutzen.
Okay, alles klar. Ihr wisst, bei wem ihr euch melden müsst. Eine letzte Frage noch, bevor wir in das Audi-Spiel gehen vielleicht. Hast du einen Lieblingswettkampf?
Ja, also traditionell, weil ich eben auch die Sandsteinfelsen mag, Prag Easter ist immer so ein Familienklassiker, den ich gerne laufe, und auch Nice Holidays, also beides tschechische Sandsteinfelsenläufe, das sind so meine Highlights eigentlich immer mit dem Jahr. Also jetzt nicht, dass man darauf speziell trainiert, und auch früher habe ich nicht speziell darauf trainiert, aber eher so, sagen wir mal, als Ferienwettkämpfer sind das immer meine Highlights gewesen mit.
Ja, spannend. Das hat uns, glaube ich, noch niemand gesagt. Es kamen alle so mit leistungsorientierten Wettkämpfen oder ja, wo irgendwas Special-mäßiges dabei ist. Aber ja, klar, Sandstein ist auch special.
Dann lass uns doch mit dem A- oder B-Spiel erstmal beginnen, bevor wir richtig starten mit den anderen Fragen. Matti, du weißt schon, um was es geht, oder?
Ja, ich habe mir ein paar Podcasts angehört als Vorbereitung, also kann losgehen.
Sehr gut. Außenrum oder über den Berg?
Außenrum.
Dreiergrün oder Kahlschlag?
Lieber Kahlschlag.
Dopspikes oder keine Spikes?
Keine Spikes.
Kompass rechts oder links?
Links.
Und Luftlinie oder Weg?
Ah, Weg. Kann man sich mal holen im Kopf.
Höhenmeter oder Kilometer?
Oh, ganz klar Kilometer. Ich bin ein ganz schlechter Bergaufläufer.
Sprint oder lang?
Ah, lang, auf jeden Fall. Königsdisziplin.
Staffel oder Mannschaft?
Staffel.
Erster oder letzter Läufer?
Ja, bei mir auf jeden Fall letzter Läufer. Ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal nicht letzter Läufer gerannt bin. Bin irgendwas.
Jukula oder Tiomila?
Tiomila, da versteht man wenigstens den Stadionsprecher.
Ohrringen oder OO Cup?
OO Cup.
Socken oder Schienbeinschoner?
Socken.
Daumenkompass oder Plattenkompass?
Daumenkompass.
Ohne Kompass oder ohne Postenbeschreibung?
Ohne Postenbeschreibung.
Zu spät oder zu früh am Start?
Eigentlich eher genau pünktlich, aber tendenziell zu früh. Also eher.
Einlaufen oder auslaufen?
Auslaufen. Kommt ja immer noch ein nächster Tag oder nächstes Training.
Wasser oder Krümeltee?
Krümeltee, so süß wie es geht.
Strava oder Attack Point?
Attack Point.
Tape oder Finisher Knoten?
Weder noch. Mein eigener Knoten. Kann ich nicht beantworten. Früher zumindest Tape, als es den Finisher noch nicht gab und ich meinen nicht hatte.
Okay, lass mir gelten. Schweden oder Schweiz?
Schweden.
Vorstartstelle oder ach du auch hier?
Ja, Vorstartstelle.
Weimar oder Dresden?
Dresden.
Volle Windeln wechseln oder eine Woche Dienstreise in die USA?
Oh, das ist gemein.
Die hat sich Anna ausgedacht.
Oh, nee, lieber die Windeln. Die USA, die bringt mich immer auf die Palme.
D-Cup oder DM-Staffel?
D-Cup.
Und 24er oder D-Cup DM-Staffel?
Dann 24er. Auch wenn das Gelände immer in letzter Zeit speziell war.
Das ist, glaube ich, eine gute Beschreibung.
Also der 24er, das Gelände war
speziell? Ja, das, ja, als beim letzten Mal zumindest war schon. Aber es ist einfach eine tolle Veranstaltung. Ich glaube, das würde jeder unterstreichen. Also deswegen, die Atmosphäre ist einfach einzigartig.
Ja, da gehe ich voll mit. Ich hätte noch ein paar Fragen. Die sind so statistischer Natur, weil wir es manchmal ein bisschen verpeilt haben, unsere Gäste richtig vorzustellen mit dem, was sie eigentlich so in ihrem Sport erreicht haben. Und es gibt aber nicht so richtig OL-Chroniken, wo man so nachgucken kann. Aber hast du eine Zahl im Kopf, wie viele internationale Starts du so hattest mit EOC und JROC und so weiter?
Und Weltcups, sowas, Europa? Hm. Boah. Ich schätze mal, das ist schwer. Vielleicht 40, 30, cool. 40, ich weiß, würde ich schätzen. Ja, seit ich beides Jahr 16 bin, war ich regelmäßig damit zu EOX und JAX und JVOX und ja, dann einige Weltcups, Europameisterschaft, Studenten-WM. Irgendwie so, denke ich, ja. 30 vielleicht, 40.
Krass. Also ich habe auch gefunden, EOC 2008, JROC 9 und 10, dann EOC zweimal, na, 12 EOC, und 16.
Ja, ne. Aber Jugend-EM sogar schon 2006 und 2007, aber das waren noch die analogen Zeiten, wo es noch kein Live-Tracking gab, kaum Bilder im Internet und ach, das war alles noch, ja, eine andere Zeit. Das hat sich dann irgendwie danach entwickelt, aber 2006, 2007 sogar auch schon EOC, ja.
Ah, cool. Ja, Studenten-WM habe ich noch gefunden in Tschechien. Und dann sehr viele Weltcups, ja.
Ja, irgendwie so.
Hast du irgendwie einen Lauf, an den du dich besonders gern zurückerinnerst oder der richtig, richtig gut gelaufen ist?
Eigentlich mein allererster internationaler Lauf. Da war ich wahrscheinlich, weil man wenigstens Druck hatte oder sich selbst gemacht habe, da war ich auch kein Kader und habe mich qualifiziert, was für mich schon toll war. Und das war dann JTM Sprint in Slowenien, da damals war ich noch gut daran. 38 Grad, da habe ich mir beim Sprint einen Getränkeposten sogar gewünscht dann am Ende. Und da war ich am Ende 13. und habe mich aber total geärgert, weil ich nur 6 Sekunden hinterm 6. war. Das war total eng, aber das habe ich irgendwie gut in Erinnerung.
Schön. Ja, und das Gleiche noch für die deutschen Meisterschaften. Also, die hast du jetzt bestimmt nicht durchgezählt, aber ja, hast du da einen besonders schönen Titel oder Platz in Erinnerung?
Ja, schon. Der Zielsprint damals 2013 bei der DM-Staffel gegen Christoph Brunsche, als es um Gold ging, den habe ich natürlich gut in Erinnerung. Für die
Wo
etwas,
war das?
In Regensburg oder bei Regensburg, von Regensburg organisiert.
Mhm.
Für die das vielleicht noch jünger beim OL sind, gibt es auch ein Video auf YouTube. Kann man sich das angucken.
Okay. Ja, und dann habe ich noch gefunden, dass du bei 12 Medaillen bei der, also beim Post-SV in den Staffel- und D-Cup-Wettbewerben mitverantwortlich bist. Mindestens 12.
Ich sag jetzt mal ja. Also ich ja, möglich. Also ich bin zumindest, ich habe mal geguckt, seitdem ich bei Post bin, waren wir bei keiner DM-Staffel. Ich bin sie alle gerannt, seitdem ich hier bin, schlechter als Zweiter. Also das hat immer gut geklappt. D-Cup, ja, gut, das ist auch bekannt, dass Post da meistens ganz gut dabei ist. Aber da war ich auch oft nur im zweiten Team oder häufig im ersten Team. Aber das zweite Team hat dann auch mal gewonnen. Da gab es auch mal so eine Phase. Da wollte mal keiner mehr so richtig ins erste Team, weil das zweite gewonnen hat. Ja, irgendwie. Ja, und das sind die Post-Sachen. Gut, davor war ich ja noch bei Weimar, da hatte ich das ist jetzt nicht mit in der Statistik drin. Aber ich kenne die nicht auswendig. Aber es gibt ein großes, großes Manko und das ärgert mich auch. Ich habe bis heute noch nie eine Einzel-DM gewonnen. Egal ob Jugend, Junioren, Elite. Das muss irgendwann nochmal passieren. Aber ich bin ja ab diesem Jahr alt und Senior in der 35. Vielleicht geben sich da wieder neue Möglichkeiten gegen Philipp und Müller und Sören Lösch. Mal gucken. Ja. Und auch nicht einfach.
Aber nicht unmöglich.
Nee, unmöglich nicht.
Ich habe auch gehört, je älter man wird, desto höher sind die Chancen, die Ultralang zu gewinnen. Also auch in der Elite.
Okay, oh, die haben aber hatten die das letzte Mal stattgefunden. Die ist ja auch leider so ein Auslaufmodell.
Ja, das
Ah, die habe
stimmt.
ich sogar mal gewonnen. Die, aber die ist keine, De aber ist eben nur eine DBK. Die habe ich mal im Zielsprint
Ah,
gegen Sören
okay.
Lösch gewonnen. In der Sächsischen Schweiz in Velsen, also meinem Lieblingsgelände, aber ja, eben eine DBK.
Okay,
Deswegen,
also du willst wirklich eine DM haben.
na, irgendwann wollen, irgendwann muss es mal passieren. Also, so oft Zweiter gewesen, das schädigt einen auf Dauer.
Das wird
Ja,
noch.
irgendwann.
Ich bin mir sicher.
Wenn nicht, dann eben in der M85 als einziger noch bewegungsfähiger. Wobei wahrscheinlich meiner Generation noch später, die werden ja mal alle älter und fitter. Mal sehen, irgendwann wird's.
Ja, apropos, wer ist denn so eigentlich so dein Jahrgang noch, damit man das ein bisschen einordnen kann?
Mein Jahrgang, und das ist auch mit ein Grund, warum ich wahrscheinlich so oft Zweiter oder Dritter war, dann ist Bjarne Friedrichs, der kommt jetzt in letzter Zeit ja nicht mehr so oft, der wohnt ja in Österreich. Aber der war, oh, der war wie ein Uhrwerk früher immer, das war schlimm. Also selbst wenn man sehr gute Läufe hatte, er war irgendwie immer schneller. Piane ist mein Jahrgang. Ansonsten eigentlich war schwierig. Franz Kruse noch, der war ein Jahr jünger als ich, dem habe ich mich immer duelliert. Und der Jahrgang über mir dann so Christoph Brandt, macht aber auch schon lange kein OL mehr, aber kennen sich ja auch noch viele. Paul Lützendorf, mein alter Weimarer Kamerad. Ja.
Den durfte ich neulich besuchen. Viele Grüße.
Danke.
Ich glaube, ich sollte sogar dir noch viele Grüße von ihm
Oh,
sagen.
gut. Da.
Die seien hiermit ausgerichtet.
Dankeschön. Genau, ja, nee, der wohnt ja inzwischen in München. Das sieht man sich auch nur noch beim OL meistens. Außer einmal. Ich habe ihn mal witzigerweise auf einer Dienstreise und er auch, haben wir uns mal am Flughafen getroffen. Habe ich ihn aus Spaß angeschrieben, er meinte, oh, ich bin auch gleich hier am Flughafen. Und dann haben wir uns getroffen. Das war witzig. Aber ansonsten eigentlich nur beim OL. Ja, nee, das sind so die Leute in meinem Jahrgang oder sagen wir, über und unter mir. Felix Speth, na klar, der ist ja auch ein 90er-Jahrgang, glaube ich, oder 90? Naja, auf jeden Fall Felix Speth, den kennt man, der ist ja noch aktuell.
Ja. Ja, dann können wir vielleicht in unser Thema heute einsteigen, oder?
Ja, gern.
Ja, also wie gesagt, es soll so ein bisschen um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und Leistungssport gehen. Und Martin mit seiner Statistik ist da ein sehr gutes Beispiel, denke ich, dafür. Vielleicht so eine ganz einfache Einstiegsfrage. Was ist denn so die größte Herausforderung, wenn man das alles unter einen Hut bringen möchte?
Ich tue mir da schwer, was Allgemeingültiges zu sagen, weil ich glaube, jeder hat so sein eigenes Leben, seinen eigenen Plan, seine eigenen Vorstellungen. Ich glaube, das sind so viele Faktoren, die da einfließen. Also ein großer Faktor ist auf jeden Fall überhaupt, will ich das überhaupt? Das ist das eine, denke ich. Manche sagen einfach, nö, brauche ich nicht, will ich nicht. Mir reicht Arbeit oder Arbeit ein Kind, ich muss das nicht. So, wenn man das aber erstmal will, ist schon mal gut. Das schadet auf jeden Fall nicht. Das nächste ist, denke ich, auch, wie ist die Situation generell im Leben? Also, was arbeite ich zum Beispiel? Habe ich jetzt einen körperlich harten Job? Dann ist das sicherlich schon mal sehr schwierig. Also, das habe ich zumindest gemerkt, als ich Praktika hatte und 8 Stunden am Tag nur unterwegs war auf Beinen, dass es mir sehr schwer gefallen ist, dann noch gut zu trainieren danach. Und was auch so eine Sache ist, vielleicht, ich kenne es selber auch nicht, Schichtarbeit. Leute, die vielleicht im Krankenhaus oder in anderen Berufen sind und da Nachtschichten und sowas haben. Das sind alles sicher Faktoren, die das positiv oder negativ beeinflussen. So, da war ich jetzt, denke ich mal, glücklich. Ich habe so einen klassischen, ja, 8 bis 5 Uhr Job, auch flexibel und bin eigentlich eher am Schreibtisch unterwegs. Das, ja, würde ich sagen, begünstigt das Ganze auf jeden Fall schon mal.
Aber fällt dir das leicht, das alles so drumherum zu organisieren, oder?
Ja, leicht, nee, ist es. Ich finde, es sind so 2 Stufen eigentlich, die man hat. Also die erste Stufe war für mich erstmal nach dem Studium ins Arbeitsleben zu kommen. Man muss einfach erstmal irgendwie reinkommen, finde ich, in das Ganze. Also das jeder individuell und muss das eben für sich finden. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein Unterschied dann zu der Zeit mit Kindern, weil man hat eigentlich, finde ich, andere mögen das anders sehen, viel Freiräume. Also man hat vor und nach der Arbeit, kann man mehr oder weniger machen, was man will. Klar, man hat vielleicht einen Partner, auf den nimmt man auch Rücksicht und versucht das alles in einen Hut zu bringen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man da Rücksichtnahme hat. Aber man hat täglich seine Freiheiten. Man muss nicht täglich in die Kita. Und das ist schon mal, gibt einem viel Möglichkeit. Also mir hat das geholfen. Ich konnte da eigentlich relativ strukturiert und planbar trainieren. Sowohl vor als auch nach der Arbeit, weil, ja, ich kann auch morgens nicht dann losrennen. Also mir fällt das nicht schwer. Weiß das andere, dass ich eher schwerer tun. Das hatte ich neulich mal die Diskussion mit meiner Schwägerin, Patricia Nieke. Die sagt, ach, die hat mir irgendwie das erklärt. Ich habe es leider vergessen. Das müsste ich mir mal erklären lassen, dass das Frauen irgendwie deutlich schwerer fällt. Also wenn man auch zumindest zweimal am Tag trainieren will, dann ist das hilfreich, wenn man natürlich auch früh nüchtern rennen kann. Und ich habe auf jeden Fall viel meinen Arbeitsweg genutzt, so um Zeiten zu sparen, statt da irgendwie mit dem Bus oder mit dem Rad hinzufahren, bin ich auch viel gerannt mit Rucksack. Muss ein bisschen organisiert sein, dass man schon Wechselsachen vom sich am Vortag mit auf Arbeit bringt oder solche Geschichten. Eine Dusche auf Arbeit hilft auch, definitiv. Aber man kann auch alternativ natürlich nur heimrennen, wenn man das jetzt nicht hat, die Möglichkeit. Umziehen geht sicherlich auf Arbeit für jeden. Das spart viel Zeit. Also musst du irgendwie effektiv sein und denke ich auch viele Dinge, ja, hinterfragen, effektiv gestalten. Zum Beispiel, wenn ich jetzt früher, als ich eben noch keine Kinder hatte, wenn ich 18 Uhr zum Training sein wollte, unser klassisches Dresdner Dienstagsintervalltraining, dann bin ich eben nicht 17 Uhr nach Hause gekommen, Fahrrad in den Keller, hoch, ausgezogen und 17.30 Uhr wieder los. Das war, fand ich immer, ja, ineffektiv. Ich bin dann eben länger auf Arbeit geblieben und gleich zum Training oder vielleicht einen Morgen genutzt und bin später auf Arbeit und dann direkt zum Training. Dass man irgendwie einfach Zeitlücken sieht oder bin auch viel, war da auch ein bisschen für bekannt, dass ich immer gefragt habe, ist auch teilweise jetzt noch so, ob ich bei Freunden duschen kann, dass mir im Prinzip meine Frau manchmal die Sachen mit zu Freunden bringt, wenn wir uns irgendwo verabreden oder zur Familie und ich einfach hinrenne oder solche Sachen. Einfach irgendwie Wege versuchen zu nutzen, wenn es geht. Aber es ist eben, muss eben irgendwo immer versuchen, einen Hausfrieden ein Stück weit zu wahren. Und ja, da ist, denke ich, schon zwischen Anspruch und Wirklichkeit manchmal eine gewisse Diskrepanz. Also vor allem, wenn es in Richtung, und das ist auch mit, denke ich, ein gravierender Punkt, in Richtung Jahresurlaub geht. Weil, ich sag mal, der Anspruch ist wahrscheinlich, wenn man Leistungssport betreiben will, kommt jetzt drauf an, auf welchem Niveau. Also bei mir war es, als ich gearbeitet habe, schon noch in der Nationalmannschaft. Oder zumindest, dass ich Weltcups gelaufen bin. Nationalmannschaft war ich nicht mehr. Dass man eigentlich ja seinen kompletten Jahresurlaub für Trainingslager und internationale Wettkämpfe bräuchte und selbst das schon knapp ist. Aber die Wirklichkeit ist natürlich, dass der Lebenspartner ja auch einen Jahresurlaub hat und ja, der möchte ja auch irgendwie mit einem verreisen. Das ist schwierig. Das war schon damals bei meiner Schwester und ihrem Mann so. Das war, denke ich, die gleiche Konstellation. Das ist auf jeden Fall dann einfacher, wenn da beide Partner dieselbe Ansicht haben wie jetzt bei Susan und Felix, also Susan Lösch und Felix Speth, die ja jahrelang gemeinsam immer bei den Wettkämpfen waren, oder jetzt Patricia Nieke und Josef Neumann, die eigentlich immer zusammen in die ganzen Trainingslager fahren. Das macht es auf jeden Fall deutlich einfacher, denke ich.
Aber was war da so eure Lösung denn dafür? Oder wie habt ihr das aufgeteilt?
Ja, wie habe ich das gemacht? Gute Frage. Ja gut, zwar am Ende war es eigentlich nur anderthalb Jahre, als ich gearbeitet habe, wo ich dann noch viel gefahren bin, aber ist gar nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Ein bisschen, ja gut, ich konnte Überstunden auf jeden Fall abfeiern. Das kann auch nicht jeder. Das ist auch ein Vorteil, wenn man Überstunden abfeiern kann. Die aufzubauen ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber mit Dienstreisen geht das ja auch manchmal recht schnell. Ja, irgendwie so ein bisschen, also einen ganzen Jahresurlaub konnte ich dann natürlich nicht nehmen, um mit der Partnerin wegzufahren, aber ja, irgendwie so ein Mittelweg. Aber wie gesagt, da ist jeder anders. Also manche haben keine Überstunden und irgendwie hat es geklappt. Aber dann auch gemerkt, dass das dann nicht mehr das ist, was ich will. Also als ich dann nach anderthalb Jahren, habe ich dann gesagt, das ist jetzt gut, das wird dann eine Zumutung. Ich brauche das nicht mehr unbedingt. Aber generell finde ich, man kann mit Vollzeitjob schon gut trainieren, wenn man sich strukturiert und organisiert und da Ideen hat. Also sind auf jeden Fall erhöhte Anforderungen, das ist klar. Uns hilft auch sehr, wenn die Frau OL macht. Also wenn zumindest dann nicht noch die Wochenenden besprochen werden müssen, sondern eigentlich klar ist, man fährt eh zum allen DMs oder Landesranglistenläufen oder eben irgendwie schöne OLs in Tschechien. Das hilft deutlich.
Das klingt auf jeden Fall so, als würdest du es eigentlich ganz gut hinkriegen. Ich wollte nur noch kurz was ergänzen. Ist jetzt auch nicht so wichtig, aber weil du meinst, dass du mit Patricia gequatscht hast wegen nüchtern Training. Also und sie meinte, dass Frauen das nicht so gut machen können oder so. Also es liegt eigentlich einfach daran, also ich will jetzt nicht so auf das Physiologische so krass eingehen, aber dass halt Frauen dann mehr Cortisol produzieren und der Trainingseffekt dann eigentlich eher in die andere Richtung geht. Also dass es eine größere Belastung ist, als einen Nutzen zu haben und dass es auch eher schädlich sein kann, aber also theoretisch können Frauen das schon machen, aber es macht halt nicht so viel Sinn. Oder eigentlich gar nicht.
Ja, so war es in etwa, genau.
Das ist auch irgendwie mit dem Fettstoffwechsel, dass der so durch Nüchternläufe ziemlich angekurbelt wird und Frauen im Leistungssport da eh schon an so einer Grenze meistens sich bewegen, dass nicht noch mehr Fett abgebaut werden sollte.
Ja, genau. Also, naja, das, oder beziehungsweise auch, also ich glaube, die Cortisolproduktion steigert sogar eher den, also die, dass dann eben Fett aufgebaut wird und nicht Muskelzunahme, so ungefähr. Aber, also ich kann es nicht ganz auf einen Nenner bringen, aber nur deswegen. Also ich glaube, Frauen würden das theoretisch schon schaffen, aber es macht halt eigentlich gar keinen Sinn. Das nur dazu, aber ja.
Okay, dann müsste man also, da gibt ja immer diese ominösen Geschichten um diese Generation, die jetzt so in den 60ern sind. So die ganzen alten Dresdner Haudegen, die Leibigers und die Zimmerlings und wie sie alle heißen. Mein alter Trainer Holger Zimmerling, da haben sie gesagt, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, es spielt auch keine Rolle, dass der dann früh um 4 gefrühstückt hat, sich nochmal ins Bett gelegt hat und dann um 6 vor der Arbeit rennen war, weil er eben scheinbar nicht so nüchtern das verkraftet hat, behaupte ich jetzt mal, und eben dann auf Arbeit ist. Also das wäre dann wahrscheinlich die Möglichkeit, das zu umgehen als Frau, aber ob das jetzt auf Dauer dann auch so förderlich ist, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht.
Ja, oder halt eine Banane vorher oder so, aber ja, ich weiß nicht. Ansonsten waren das ja schon viele Tipps, die du da gegeben hast, wie man das vereinen kann. Also vor allem auch irgendwie, dass man woanders duscht, fand ich eigentlich sehr schlau.
Ja, also das ist auf jeden Fall Arbeitsweg. Also das Hauptinstrument für mich war wirklich Arbeitsweg nutzen und dort duschen oder dann eben nach Hause rennen und dann das zu Hause duschen.
Du meintest ja, dass du auch vor kurzem den Arbeitgeber nochmal gewechselt hast. Hat das für dich eine Rolle gespielt, zu wissen, den Arbeitsweg kann ich gut laufen oder Radfahren und gut nutzen?
Naja gut, ich habe jetzt nicht gewechselt, um irgendwie besser mein Training umsetzen zu können. Das war eher ja, andere Gründe, aber nee. Es hat mich fachlich interessiert und der Arbeitsweg ist eher vorteilhaft mit Kindern, weil er sehr kurz ist. Also ich bin 3 Minuten zu Fuß dort. Also eigentlich ist es eher, ich will nicht sagen Rückschritt, also zeitlich ist es ein totaler Gewinn, was natürlich für die Familie gut ist, weil bei meinem alten Arbeitsweg hatte ich immer so 30, 40 Minuten Netto-Fahrradfahrzeit oder eben gerannt dann so knapp eine Stunde. Aber man muss es eben immer machen, jeden Tag. Und wenn man mal nicht so viel Zeit hat, dann ist das immer ein Zeitfresser gewesen. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ich kann irgendwie Sport machen, wenn ich es mir einrichten kann mit Kinderwagen oder was auch immer oder früh, wenn noch alle schlafen. Aber ich muss es nicht machen. Wenn ich die Zeit nicht habe, dann kann ich auch einfach nur kurz auf Arbeit rüber und das hilft zumindest sehr. Aber das war jetzt, ja. Also das Einzige, was ich immer gesagt habe, ist, als ich noch meinem alten Job war, wenn ich mal irgendwann einen neuen habe, weil es mich eben reizt, dann ich brauche einen Job, wo ich auf keinen Fall das Auto nutzen muss oder öffentlichen Nahverkehr. Ich muss irgendwie mit dem Fahrrad oder zu Fuß hinkommen können. Das war mir wichtig.
Ja, das hat auch was mit Lebensqualität zu tun. Da braucht man, glaube ich, nicht mal den Sport.
Ja, auch. Ja. Auch. Auf jeden Fall. Definitiv.
Ich würde noch mal auf diesen Unterschied zwischen im Studium und im Beruf eingehen wollen. Was hat sich da für dich an dieser, was gesagt, so eine Schwelle oder eine Stufe gewesen? Was hat sich da verändert und wie hat sich das auf deinen Trainingsalltag ausgewirkt?
Na, auf jeden Fall weniger Flexibilität. Im Studium ist man ja doch so sein eigener Chef. Und dann bei der Arbeit ist man eben nicht sein eigener Chef. Da muss man eben das umsetzen, was auf Arbeit gefordert wird oder hat eben auch manchmal spontane Dienstreisen, da muss man dann eben hin. Also die Spontanität fehlt auf jeden Fall. Ansonsten hat es jetzt für mich nicht so viel geändert. Also nee, eigentlich nicht. Nur, dass ich eben auf dem Studium jetzt nicht dieses klassische, ich renne zum Studium hin und kann dort duschen, genutzt habe. Aber ansonsten hat sich nicht viel geändert. Dann eben dieser nächste Schritt dann von Arbeit, einfach nur Arbeit in Anführungsstrichen und dann Arbeit mit Kindern. Das war dann nochmal auch eine Riesenumstellung. Also Kinder sind ja sowieso eine Riesenumstellung und das würfelt schon nochmal alles durcheinander. Das also strukturiertes und geplantes, also andersrum, als ich dann Kinder hatte, habe ich auch eh nicht mehr Ambitionen gehabt, irgendwie Weltcups oder ähnliches zu laufen. Ziel war einfach, ja, so gut wie möglich sein, Leute mal ärgern, vielleicht auch mal irgendwelche Bundeskader schlagen, das schon, und irgendwie, ja, Top 6 bei deutschen Meisterschaften, dass das zumindest mal realistisch ist. Wenn es nicht klappt, alles gut, aber dass man vielleicht die Möglichkeit hat. Also, aber im Grunde genommen war es bei mir auch ein Auf und Ab. Es gab Phasen, da hatte ich die Fitness vielleicht dafür, aber es gab eben auch Phasen, da hat vieles nicht zusammengepasst. Und ich glaube, da muss man sich vom Kopf her drauf einstellen, dass eben Tagesrhythmus schwierig ist, dass eben man nicht mehr die Freiheiten hat und eben eher das Kind und die Arbeit im Mittelpunkt steht und auch, ja, Sachen wie nachts gut durchschlafen Thema ist, wobei da, ja, habe ich das Glück, dass ich jetzt nicht stillen muss, das macht es mir einfacher. Ja, man muss sich da erstmal in alles reinfinden und ist da sicherlich auch wieder typenabhängig und situationsabhängig, aber muss da irgendwie seinen Weg finden und sich generell auch fragen, was will ich? Ne? Der eine sagt, ich Kind und Arbeit, alles gut. Und der andere sagt eben, ich hätte auch gerne mal irgendwie meine Me-Time, wie man es heutzutage so schön nennt. Also, ob man die jetzt eben mit Laufen verbringt oder mit anderen Sachen, das ist ja eben sein eigenes Ding. Aber wie gesagt, das ist eine neue Zeit und man muss da in sich reinfinden und gucken, was man eben auch will. Und dann eben wieder Möglichkeiten sehen und finden, würde ich sagen. Erstmal ist die Das Wichtigste ist, das hatte ich auch jetzt nochmal in Vorbereitung auf den Podcast auch mit meiner Frau gesprochen, wie die so gewisse Dinge sieht. Man hat ja da auch andere Meinungen als Mama und Papa, wie es eben so ist, und nimmt Dinge anders auf. Die Grundvoraussetzung, da waren wir uns eigentlich auch beide dann einig, ist, dass man überhaupt erstmal an Wettkämpfen teilnehmen kann. Also man merkt das ja, dass viele Familien mit kleinen Kindern dann erstmal die ersten Jahre von der Bildfläche verschwinden oder sehr, sehr rasig machen, was sicher auch verständlich ist. Weil das eine ist lange Reisezeiten und ja, diese klassische Frage, wer passt eigentlich während des Laufes auf die Kinder auf oder das Kind? Wenn die Eltern vielleicht beide ähnliche Startzeiten haben, ne? Wenn, vielleicht wollen beide eben auch eine normale Bahn laufen und nicht einer in Anführungsstrichen nur auf eine Direktbahn gehen, so dass das erstmal die Grundvoraussetzung ist, dass das alles passt. Und da wäre es jetzt natürlich hilfreicher, wenn man da freie Startzeiten hätte, aber ich glaube, man muss es im deutschen Duell nicht schwerer machen, als es eh schon ist. Aber es wäre natürlich schön, wenn zum Beispiel jetzt eine AK oder eine AL auch freie Startzeiten hätte. Das würde es, weil das ja gerade so Elternklassen sind. Ja, das Ganze natürlich deutlich vereinfachen. Aber das ist jetzt keine Forderung. Aber vielleicht würde es auch helfen, den einen oder anderen, den man in der Phase des Lebens verliert, doch zu halten. Aber es ist vielleicht ein anderes Thema. Aber auf jeden Fall. Grundvoraussetzung ist, dass man überhaupt erstmal irgendwie starten kann oder vielleicht beide starten können, dass auch beide zufrieden sind. Und ja, weil ich es ja vorhin schon angedeutet habe, es hilft auf jeden Fall, wenn man viel Familie auf der OL-Wiese hat. Und da haben wir eigentlich meistens, wie gesagt, vier Großeltern mit dabei und die eine Großmutter läuft sogar nie mit. Meistens zwei Tanten, zwei Onkels mit auf der Wiese, also Patricia Nike, Josef Neumann und die beiden Baders. Mein Neffe, meine nicht, die sind inzwischen auch alt. Also, will nicht sagen, dass das ein Selbstläufer ist. Gerade meine Frau sieht das auch ein bisschen kritischer, dass ich da immer so, ja, da findet sich schon jemand und es sind so viele auf der Wiese und das klappt schon. Ich bin da mal ein bisschen entspannter, aber ja, muss ich schon auch vorher kümmern. Ne? Aber es hilft deutlich, deutlich, deutlich.
Ja, aber ich finde es einen super wichtigen Punkt. Ich habe da auch noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also klar, ihr
Ja.
habt wahrscheinlich die Luxusbedingungen mit so viel
Ich ja, auf
Verwandtschaft
jeden
noch da.
Fall.
Aber vielleicht ist es auch so eine Sache für Leute, die jetzt in einem Verein sind und sich fragen, wie sie halt Familien unterstützen können. Dann kann es ja auch ganz einfach jemand aus dem Verein sein, der regelmäßig bei Wettkämpfen ist und wo die Kinder vielleicht auch so ein bisschen einen Bezug irgendwie, eine Bindung zu aufbauen. Also ja, kleine Kinder
Genau,
gibt man ja
ja.
jetzt nicht an wildfremde Menschen ab in dem
Nee.
Moment. Aber so wenigstens ein Angebot vom Verein zu haben, hey, ich kann mal 10 Minuten hier aufpassen und dann kannst du kurz dich vorbereiten, wenigstens auf den Start oder sowas.
Genau, ja. Also man will es den Leuten ja immer nicht aufzwingen oder aufschwatzen, aber ja, manche bieten sich da schon auch von sich aus an. Aber ich glaube, man muss da auch manchmal einfach das gerne annehmen und sagen, ja, mach einfach und das klappt schon. Ist natürlich jetzt immer die Frage, wie alt das Kind ist. Ne? Wir haben jetzt, also vielleicht auch noch. Weiß ja nicht alle wissen, also ich habe jetzt zwei Kinder, das eine ist 3,5 und Junge und das Mädchen ist jetzt 7 Monate. So ein 7 Monate altes Baby mal in die Hand zu drücken, ja, wenn es vielleicht gerade gestillt wurde und schläft, geht das gerne im Kinderwagen, aber ansonsten weiß ich nicht. Es ist schon gut, wenn es ein bisschen besser kennt. Und bei größeren Kindern ist auch immer die Frage, es gibt so Klammerkinder, die, da tut man sich vielleicht auch schwer. Da haben wir das Glück, dass wir so das Anti-Klammerkind haben. Ja, das sind alles so Themen, aber im Grunde haben wir großes Glück. Und das unterstützt das Ganze auch eben, dass man eben mit einem besseren Gewissen zu L-Wettkämpfen hinfahren kann und auch teilnehmen kann. So, das ist schon ein Riesenfaktor. Ja, und im Alltag ist es dann ein anderes Thema. Da muss man irgendwie auch seinen Weg finden. Es ist ein, was weiß ich, Stabi mit dem Baby. Habe ich jetzt auch gerade in letzter Zeit nicht viel gemacht. Mit Freddy, also meinem Sohn, ein bisschen öfter. Was auf jeden Fall eins der größten Trainingsformen ist und der beste Freund eigentlich, um überhaupt was zu schaffen, ist Laufen mit Kinderwagen. Also ich weiß nicht, wie viele. Also ich bin auf jeden Fall schon deutlich über 1000 Kilometer mit unserem Kinderwagen oder wahrscheinlich mehrere tausend. Das hilft sehr. Und doppelt sogar. Also, weil das Kind muss ja sozusagen eh raus mal in die frische Luft. Und ob ich jetzt mit dem eine Stunde spazieren gehe oder zwei oder rennen gehe, die Frau freut sich auch vielleicht. Hat sie mal 2 Stunden ihre Ruhe. Also es ist dann eigentlich Win-Win-Win, sage ich mal, für alle. Und das kann man gut umsetzen, mit Kinderwagenrennen zu gehen. Das macht nicht super Spaß, aber es ist okay. Kann man auch Tempoeinheiten machen. Habe ich auch viel gemacht. Das geht auch. Intervalle sind vielleicht nicht so schön oder nicht so günstig, aber selbst das würde ich nicht mal ausschließen. Also habe ich auch teilweise gemacht, einfach aus Mangel an Alternativen. Ja, und generell, das, was auch generell gilt, einfach irgendwie Zeiten effektiv nutzen. Also ich versuche eben, wenn ich trainiere, ich versuche schon wirklich viel Rücksicht drauf zu nehmen, dass ich hier nicht die Familie irgendwie ständig mit reinziehe. Manchmal lässt sich nicht vermeiden, man will ja auch mal seine Freiheiten haben, aber ich gehe aktuell eben viel rennen, wenn die noch schlafen, weil ich bin ein ziemlicher Morgenmensch und schlafe meistens mit meinem Sohn ein und bin dann eigentlich um 5 wach und gehe dann eigentlich vor der Arbeit rennen. Also nee, nicht jeden Tag, vielleicht 2-mal die Woche oder so. Und ab und zu mit Kinderwagen nach der Arbeit, das sind schon die einzigen Zeiten, wo es irgendwie gut geht. Aber es ist eben viel willensabhängig, wenn man es nicht will oder kein richtiges Ziel vor Augen hat. Mir hilft auch immer, ein Ziel vor Augen zu haben. Habe ich zwar aktuell nicht, aber dann kann einen das schon ganz schön anspornen, das zu machen. Also ich da muss da auch, glaube ich, flexibel sein. Letztes Jahr für die DM Lang wollte ich nochmal relativ fit werden. Hatte ich mir so vorgenommen, habe da 4 Monate wirklich gut trainiert, weil ich eben ein hohes Ziel mir gesteckt habe und dann lief das eigentlich gut durch. War eben, wenn sich irgendwie mittags mal alle Mittagsschlaf gemacht haben, dann war ich eigentlich 2 Minuten später in Turnschuhen und bin in der Mittagshitze gerannt. Das war mir dann, das habe ich so wertgeschätzt und einfach genutzt. Muss da flexibel sein und einfach Zeitlücken auch mal schnell spontan nutzen. Und ich glaube, einen Plan sich da machen, den man irgendwie über Wochen umsetzen will, das bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht kriegen das manche hin, aber ich habe dann einfach immer gesagt, wenn ich Zeit habe, renne ich. Also da kann man eine Woche mit relativ viel zustande kommen, gefolgt von einer Woche mit relativ wenig. Es ist dann so. Einfach, wenn es geht, machen. Einfach machen.
Aber es hat auch ein bisschen was mit Erfahrung dann in dem Moment zu tun, oder? Also kannst ja jetzt nicht sagen, okay, die Woche habe ich viel Zeit, deshalb renne ich 4-mal Intervalle oder so. Also muss ich schon schauen,
nicht Intervalle.
Was ist jetzt also sinnvoll in dem Moment?
Ja, das auf jeden Fall. Also ich denke, ein bisschen Erfahrung habe ich über die Jahre da schon. Also ich kann dann relativ spontan entscheiden. Ich bin total müde oder was auch immer. Heute bringt es gar nichts, irgendwas Schnelles zu machen. Aber wenn das geht, dann achte ich da schon dann auch spontan, aber eben drauf. Aber nicht mehr wie früher, dass ich genau weiß, ich mache Sonntag meinen langen Lauf. Die Zeiten sind bei mir vorbei. Wenn es passt, dann mache ich es und wenn nicht, dann nicht. Also man muss da auch einfach vom Kopf her flexibel sein und das akzeptieren, dass es eben so ist. Und ja, das passt dann. Und was ich auch noch gerne mache, aber es ist auch wieder so ein bisschen jobabhängig, mich am Schreibtisch stehen. Also man hat ja einen höhenverstellbaren Schreibtisch, oder ich zumindest, haben ja heutzutage einige, kann man sich auch einfach ein bisschen dehnen, so die Beine. Ist jetzt vielleicht für die Kollegen ein bisschen schräg, also es ist nicht, dass ich mich auf den Boden setze und da irgendwie Dehnübung mache, aber mal, das weiß ich, auf den Füßen vom Stuhl ein bisschen die Waden dehnen oder mal in der Besprechung irgendwie hinten einen Fuß hochnehmen und die vorderen Oberschenkel dehnen oder solche Sachen. Ist jetzt nicht, dass man damit Weltmeister wird, aber Kann man einfach machen. Aber auch unabhängig vom Sport. Schadet es nicht, sich mal am Schreibtisch ein bisschen zu dehnen, sicherlich.
Habt ihr nicht so eine Mittagslaufgruppe vielleicht auf Arbeit?
Es gibt eine Morgenlaufgruppe. Zweimal die Woche bei uns sogar. 6.30 Uhr. Ah, das passt nicht, weil ich bringe meinen Sohn immer um 7 in die Kita. Das passt irgendwie nicht. Und dann, ja, nee, das, ja, vielleicht mache ich. Ich habe mir vorgenommen, da mal mitzumachen. Muss auch mal gucken, wie das vom Tempo her ist. Weiß ich nicht, vielleicht, ich vermute mal, dass vielleicht nicht ganz mein Tempo sein wird, könnte ich mir vorstellen. Das ist jetzt auch ein bisschen vorurteilig. Aber ich habe es mir mal vorgenommen. Aber es passt eben zeitlich da schlecht. Dann gehe ich doch lieber eher 5 Uhr irgendwas schon mal losrennen und dann noch in die Kita bringen zu können.
Ja. Gab es für dich trotzdem Momente, in denen du so dachtest, dass das irgendwie alles zu viel wird und du vielleicht dann doch aufhören musst mit dem Sport? Oder ist dir das nie in den Sinn gekommen?
Na, mit dem Sport aufhören nicht. Also mit Duell aufhören, das könnte ich mir nie vorstellen. Ist also einfach mal mit den Stunden, also mit dem Trainingsumfang runterzugehen. Das ist klar, da hatte ich in den letzten 5 Jahren jetzt auch mit Arbeit und Studium, das war ein Auf und Ab. Also da gab es Phasen, da habe ich total viel gearbeitet und da habe ich wenig gemacht und dann kommen wieder bessere Phasen. Also nee, wie gesagt, ich finde, es ist immer schwer planbar, das alles. Es ist viel spontan und flexibel, muss man sein. Nee.
Ich glaube, die meisten Fragen, die jetzt noch auf meiner Liste stehen, die kann man beantworten mit: Mach das Beste aus deiner Zeit, sei flexibel. Der Rest ergibt sich. Ah, und den Willen noch, ja.
Ja, das beschreibt es, glaube ich, gut. Ja, Zeiten nutzen, Lücken nutzen, kreativ sein und wollen, ja, wollen. Ich glaube, viele scheitern auch einfach am Willen. Die sagen einfach, es geht nicht. Ich arbeite jetzt. Wie kann man da Sport machen? Das geht nicht. Man kann vielleicht nicht jeden Sport gut machen. Ne? Wenn ich mir jetzt vorstelle, würde Schwimmen machen oder so. Man muss erst einmal zur Halle fahren, sich aufwendig umziehen. Man ist am Ende irgendwie 3 Stunden aus dem Haus für eine Stunde schwimmen. So, da haut das Nutzen-Zeitverhältnis irgendwie schlecht hin. Aber Rennen ist da ja ziemlich zeitnutzenfreundlich, so, das geht irgendwie gut, finde ich. Deswegen, also man muss es einfach wollen, aber ich finde es auch völlig legitim, wenn jemand sagt, der will das nicht, wenn er sagt, nö, ich arbeite jetzt und mir reicht das und vielleicht gehe ich 1-2 Mal die Woche ein bisschen rennen, alles gut. Und genauso mit Kindern, also ich, wie gesagt, ich habe da auch Aufs und Abs, gute und schlechte Phasen und ich mache mir da aber auch eben keinen Stress, aber es macht mir eben auch Spaß. Sonst würde ich es ja auch nicht machen. Wenn es mir gar keinen Spaß machen würde, dann würde ich es ja auch nicht machen. OL macht einfach mehr Spaß, wenn man auch ein bisschen fit ist. Sonst ist es gerade in der Elite eine ganz schöne Qual auf so langen Strecken. Das hatte ich auch Phasen.
Ich kenne es.
Aber jetzt werden die Strecken ja kürzer in der 35.
Ja, das dauert leider noch ein bisschen bei mir.
Du hast ja jetzt schon eher so eine relativ ambitionierte, aber trotzdem so lockere Einsicht so dahingegen, was du so von dir selbst erwartest und wenn es halt nicht klappt, dann klappt es eben nicht und dann klappt es wann anders. Hat sich das irgendwie über die Jahre verändert oder hattest du schon immer so eine Einstellung zu dir selbst und zu deinen Leistungen?
Das hat sich sehr verändert auf jeden Fall. Also früher war es wirklich hoch und heilig. Also da hatte ich einen Plan und ich bin da auch jemand, der seinen Plan versucht einzuhalten und da relativ strukturiert ist. Und da war es mir schon hoch und heilig. Also da war ich wenig kompromissbereit und null flexibel oder null flexibel, sehr, sehr wenig flexibel und das hat sich auch zwangsweise geändert, aber das ist, wie gesagt, ich denke, das ist auch so ein Prozess, wenn man keiner, oder ich sage mir, ihr seid noch im Studium oder gerade am Anfang vom Studium oder fast am Ende, bei mir war es auch so, jetzt kommt die Arbeitswelt, ja, wie wird dann alles, nicht nur Sport, auch viele andere Dinge und man lässt es einfach auf sich zukommen, muss einfach gucken und seinen Weg finden und genau dann eben auch dieser Sprung, wenn dann die Kinder dazukommen. Man weiß ja gar nicht, klar, man weiß, es wird irgendwie alles anspruchsvoller und stressiger und schwieriger, aber wie es dann wirklich ist, weiß man nicht. Und irgendwie muss einfach jeder seinen Weg finden und da gucken, was er auch will. Das ist schon so. Manche wollen eben mehr und manche wollen eben andere Dinge und am Ende kann man mit allem glücklich werden.
Aber gab es einen Punkt, wo du so gemerkt hast, okay, jetzt funktioniert es nicht mehr oder Jetzt muss ich meine Erwartungshaltung zurücknehmen. Und wie bist du damit umgegangen?
Also das erste Mal, mein erster Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kriege das, was ich will, nicht mehr umgesetzt, war, als ich meine erste richtig, richtig stressige Phase auf Arbeit hatte, das weiß ich noch. Und da bin ich dann aber relativ schnell sehr entspannt damit umgegangen, weil ich ein riesiges Projekt in den USA hatte und wusste oder mir relativ sicher war, dass das eigentlich, obwohl ich erst 30 war, schon das Größte ist, was ich eben machen werde und kann. Und ich war so darauf fixiert, auf diese andere Aufgabe und so besessen davon, dass ich eigentlich gesagt oder relativ schnell damit klargekommen bin, dass das dann, dass die Abstriche im U11 nicht okay sind, weil ich eben was anderes Großes hatte. Und das war mir dann so wichtig, dass mir es einfach leichter gefallen ist. Das war so das erste Mal. Und danach gab es sicher noch viele, viele andere Situationen. Ein Auf und Ab.
Gibt es eine Erwartungshaltung, die du jetzt noch im Moment hast, vielleicht an die nächste Saison? Oder ist es wirklich jetzt im Moment nur noch schauen, was kommt?
Eigentlich die letzten Jahre war es immer nur schauen, was kommt bei mir. Also, wie gesagt, letzten Sommer hat es mich nochmal gepackt, da habe ich nochmal mehr gemacht, aber alles im Rahmen der Möglichkeiten. Und aktuell habe ich eigentlich kein konkretes Ziel. Wir haben nochmal selber 2 Monate Elternzeit im Sommer oder jetzt im Mai, Juni, wo wir verreisen sogar 2 Monate lang. Und deswegen ist die UL-Saison eh so ein bisschen bei uns ein bisschen außen vor dieses Jahr oder zumindest die Frühjahrssaison. Deswegen ist gerade kein richtiges Ziel da. Aber wie gesagt, irgendwann würde ich gerne noch mal eine Einzel-DM gewinnen. Das wäre so eine Sache. Aber es gibt immer wieder Sachen, die dann einpacken. Oder dann steht wieder der Deutschlandcup an und dann macht man doch noch mal 1, 2 Monate ein bisschen mehr. Und irgendwas ist immer. Aber wie gesagt, man muss sich einfach dran. Oder ich denke, es ist üblich, dass Leute mit arbeitenden Kindern einfach so ein Auf und Ab haben.
Ja.
Ich glaube, da gibt es wenige, die da so ein strukturiertes, ständiges, immer wiederkehrendes Momentum haben. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
Ja, oder wenn, dann geht es halt auf Kosten der Kinder oder andere Dinge, was ja auch nicht optimal
Ja,
ist.
der Kinder oder des
Ja.
Partners auf jeden Fall. Also, wie gesagt, Hausfrieden ist auch, muss man schon bewahren. Sollte man nicht zu viel mitspielen. Da bewege ich mich sicherlich auch manchmal an der Grenze. Meine Frau wird sich es bestimmt auch noch anhören. Das weiß ich auch.
Gibt es denn trotzdem noch Momente, also im Beruf oder auch privat, wo du würd sagen würdest, dass dir irgendwie so der Sport oder das, was du dort gelernt hast, weiterhilft oder ja, so in die Richtung?
Ja, auf jeden Fall hilft, also wenn man jahrelang Leistungssport gemacht hat, hilft einem das auf jeden Fall im Beruf. Ich denke, also ich würde mich so weit aus dem Fenster lehnen, dass jeder Leistungssportler, glaube ich, für jeden Arbeitgeber dankbar anzunehmen ist, weil das sind Menschen, die einfach belastbar sind. Meistens, na, strukturiert vielleicht nicht alle, das will ich nicht sagen, aber zumindest belastbar sind und auch wissen, was sie wollen und wofür sie das machen. Ich würde sagen, dass sie das in ihrem Leistungssportleben so umgesetzt haben, gelebt haben und das eigentlich aufs Arbeitsleben auch übertragen wird. Also ihr kennt ja selber auch ältere OLer, die früher Leistungssportler waren und wie die so auch generell durchs Leben gehen und mit anpacken und bei Wettkämpfen und im Kindertraining und im Erwachsenentraining und sich da integrieren. Das sind einfach, ja, Sachen, die hat man und die baut man sicherlich auch aus durch den Leistungssport und die bleiben dann auch. Also ich denke schon, dass das hilft.
Ja, es formt so den Menschen.
Genau.
Vielleicht noch eine Frage. Weiß ich auch nicht, ob du da unbedingt eine Antwort drauf hast, aber was denkst du, wie man es schafft, junge UL-Sporttalente langfristig im Sport zu halten, eben auch wenn Schule, Ausbildung und Beruf immer mehr Zeit in Anspruch nehmen? Ist es schwierig, da von außen irgendwas noch zu beeinflussen oder weil es halt schon sehr stark auch am Willen hängt? Oder denkst du, dass man da als UL-Gemeinschaft noch irgendwas tun könnte, weil es ja schon, habe ich jedenfalls das Gefühl, oder ich denke auch schon, dass es so ist, dass viele dann vor allem mit dem Studium dann so vom Leistungssport zurücktreten?
Also ich bin jetzt zwar auch noch kein Urgestein, aber zumindest mit meiner Erfahrung würde ich erstmal generell sagen, bezieht sich jetzt auf mein Studium oder meine Schulzeit. Es mag bei anderen vielleicht anders sein, aber dass die Schulen, die Studienzeit eigentlich verhältnismäßig relativ entspannt ist. So, dass das dann mit Job und Kindern, dass das schon nochmal so dann die höchste Stufe ist, würde ich sagen. Deswegen ist es schade, dass dann viele schon oder typischerweise mit dem Studium dann abbrechen, aber es ist eine individuelle Sache, nur das kann jeder handhaben, wie er möchte. Und die andere Sache ist natürlich der Wille. Also ich glaube, Boah, das ist mein Gefühl, dass wir jetzt im OL relativ oder eine gewisse Anzahl an Leuten haben, die haben jetzt nicht diese innere Motivation, langfristig, also wirklich im Elitebereich, das zu machen. Also es gibt so Typen, da hat man vielleicht eine Ahnung, ja, der hat da wirklich konkrete Ziele, der zieht das durch. Gibt auch manchmal welche, die überraschen einen, aber es gibt so welche, da sage ich jetzt mal frech, da war vorauszusehen, der hatte gar nicht die Motivation, da jetzt ewig mitzumachen. Was ist ja auch alles okay soweit. Und dass wir da vielleicht, das klingt jetzt hart, aber viele lange mitnehmen auf dem Weg. Aber wie gesagt, manchmal springt der Funke auch noch über und man staunt dann vielleicht selber. Aber das, ja, wie gesagt, dass wir da viele eben lange mitnehmen und das eigentlich eh absehbar war, würde ich mal so sagen.
Also meinst du mitnehmen auch in den Kaderstrukturen oder?
Genau, in den Kaderstrukturen mitnehmen und sagen, komm und mach. Oder dass auch einige, die vielleicht eher die, es ist eine Unterstellung, also es mag auch falsch sein, aber dass einige auch die Grundmotivation daraus entwickeln, ach na hier mein Freund oder meine Freundin oder meine beiden besten Kumpels, die sind ja auch im Kader, die machen da auch mit, da mache ich jetzt auch mit. Und ja, dann hört irgendwie einer auf, kann jetzt auch im Landeskaderbereich sein und dann, ja, dann ist eben die innere Motivation jetzt nicht, ich will mich verwirklichen oder das Beste aus mir rausholen und auch vielleicht langfristig, sondern es steckt natürlich immer ein Stück weit mit drin, aber eben auch, ja, die Freunde machen es und denke ich schon, dass das trifft sich auch auf andere Sportarten zu, aber es ist ja alles auch legitim, also es muss ja nicht immer jeder das machen und keiner weiß mit 15 oder 16, ob er das mit 30 noch macht, das ist nun mal so, kann man auch nicht böse drauf sein.
Ja, ich finde, Gemeinschaft ist auf jeden Fall ein richtig wichtiger Punkt hier. Oder ja. Es wäre cool, wenn man so irgendwann in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dahin kommen könnte, dass so Leute nach der Schule ihre Entscheidung, was sie danach machen, danach treffen, wo es coole OL-Gemeinschaften gibt. Also sagen, okay, ich gehe jetzt nach Dresden, weil ich weiß, dass da eine gute Trainingsgruppe in meinem Alter ist. Oder ja, die gibt es halt nicht so viel in Deutschland. Vielleicht noch ein bisschen in Regensburg, ein bisschen in Göttingen. Aber so diese Entscheidung, ja, sich bewusst nochmal umzuorientieren und den Orientierungslauf in diese Planung mit einzubeziehen. Ich weiß nicht, ob das so alle machen oder machen können.
Weiß ich auch nicht. Also für mich war es klar, dass ich nach Dresden gehe, weil das Argument war, dass man hier gut trainieren kann. Was nicht ausschließt, dass es in anderen Städten vielleicht auch gut gegangen wäre. Paula schwärmt ja auch immer von den Bedingungen in Göttingen. Aber es gab jetzt in den letzten Jahren, muss ich sagen, fallen mir jetzt weniger ein. Wenige, sagen wir, gute OLer, die eigentlich speziell nach Dresden gekommen sind.
Naja, also Marlene hat es ja gemacht.
Genau, also stimmt, Fritz, die hat es gemacht.
Ja. Sonst, ich glaube, Emma ist auch extra nach Göttingen gegangen. Ja. Und manche halt dann auch nach, also Leuk ist ja jetzt auch in Schweden, aber das ist ja jetzt auch nur für ein Jahr, soweit ich weiß. Ja, genau. Aber ja, es machen wahrscheinlich eher einzelne Personen als jetzt die Mehrheit, aber...
Aber ich stimme Matti schon zu, dass dieser Gedanke... Ja. Eher bei den Sportlern und Sportlerinnen auftritt, die leistungsorientierter sind und nicht bei denen, die einfach nur im OL mitlaufen.
Ja, na klar, ja.
Ja, sonst, Matti, hast du noch was du gern loswerden möchtest noch?
Was möchte ich noch loswerden? Tja. Man kann ja mal Danke sagen an alle, die immer auf oder häufiger auf Kinder aufpassen. Natürlich jetzt im Kreis meiner Familie, aber auch natürlich an alle anderen Großeltern oder Freunde auf der Wiese. Also wenn irgendjemand mal das Bedürfnis hat, da zu helfen und mal eine Viertelstunde lang auf irgendein Kind aufzupassen, ich glaube, alle Eltern freuen sich sehr.
Eine Runde mit Freddy schaukeln gehen. Freddy freut sich auch.
Genau.
Das stimmt. Das ist ein gutes Ende, denke ich, für das Thema. Also großes Danke.
Ja, bitteschön.
Ja, dann danke auch von meiner Seite, dass du da warst und dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ein sehr spannendes Thema. Ich habe einige neue Perspektiven kennengelernt.
Ja, das ist schön. Das freut mich. Ich hoffe auch einige andere. Es ist, glaube ich, ein Thema, was einfach, ja, habe ich mir in eurem Alter auch keinen Gedanken drüber gemacht. Es war mir einfach völlig egal, sag ich mal. So, man wächst dann rein und Man findet sich.
Stimmt, von wem kam nochmal die Idee für das Thema?
Der Felix war das, Felix Spät.
Ah, ja,
Felix,
stimmt, ne? Ja.
Ja, an alle anderen auch noch ein Aufruf. Wenn ihr Wünsche habt, wer gerne in den Podcast kommen soll oder worüber wir mal reden könnten oder wenn ihr selbst hier vorbeikommen möchtet, auch immer gerne. Schreibt uns einfach.
Ja, dann euch noch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.
Danke, dir auch.
Tschüss.
Tschüss.